Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Es gibt Themen, die müssen wir immer wieder ansprechen, damit sie uns nicht eines Tages wieder einholen. Um Dopingopfer soll es gehen. Eine neue Studie aus Mecklenburg-Vorpommern bezeichnet Betroffene als Sportgeschädigte. Gemeint sind Menschen, die im DDR-Hochleistungssportsystem standen und die heute neben schweren körperlichen Schäden depressive Symptome, Traumatisierungen und gestörte Schmerzempfindung zu beklagen haben. Du wolltest es ja so, bekommen sie mitunter zu hören und fühlen sich schuldig, wie damals schon, wenn sie trotz größter Anstrengung die verlangte Leistung nicht brachten. Schuld und Schmerz, wie kommt man da heraus? Dieser Frage ist Alexa Hennings nachgegangen.
Berlin, 1. November 1977. Hallo ihr Lieben daheim. Wenn alles klappt, dann komme ich am 19. 20. November nach Hause. Aber unser Cheftrainer will, dass wir die Langstrecke mitfahren, 10 Kilometer im Zweier für uns. Wir waren im Lehrgang schon alle völlig knülle. Es gibt keinen mehr in unserer Trainingsgruppe, der nichts zu klagen hat. Wir haben alle die Nase voll. Die sollen sich bloß nicht einfallen lassen, uns erst Weihnachten heimfahren zu lassen.
Iris Buchholz ist 59 Jahre alt. Als sie diese Briefe schreibt, ist sie 16 und gehört zur Elite der jungen Ruderinnen. Die Schwerinerin trainiert beim Sportclub Dynamo Berlin. Ihr Leben spielt sich auf dem Wasser, in der Sporthalle, in der Schule und im Internat der KJS, der Kinder- und Jugendsportschule, ab. Eine internationale Karriere wurde nicht daraus.
Heute wissen wir ja diese Zahl hat sich mir so eingeprägt, dass im Prinzip auf einen Spitzensportler, fast egal in welcher Sportart, aber 3 Menschen verbrannt wurden, so ungefähr. Es zählte nur der Körper und ich habe das zwar viel auch in Briefen an meine Eltern geschrieben damals und erst nach über 35 Jahren, erst in der Klinik, habe ich es mir getraut, unter dem geschützten Rahmen da reinzugucken, was hast du damals eigentlich geschrieben.
Die Heimfahrt am 6. und 7. Mai fällt weg. Gut, ne? Ich könnte den Leuten reintreten. Die haben ja nicht das geringste Verständnis für uns. 5-mal im Jahr zu Hause, das scheint den blöden Trainern schon zu viel zu sein. Ich habe vielleicht eine Wut auf die.
Mir ist selbst beim Lesen dieser Briefe also richtig schlecht geworden. Also ich bin völlig in mir zusammengebrochen. Ich war da froh, dass ich da in der Klinik auch war. Also unbewusst macht man wahrscheinlich dann doch irgendwie das Richtige, wenn man so nach und nach merkt, irgendwas ist da schief gelaufen und irgendwie musst du jetzt anders mit dir umgehen.
Iris Buchholz ist eine sehr große, sehr schlanke Frau. Business Outfit, Geschäftsfrau, Prokuristin in einer Firma. Tough, erfolgreich. Wie viele ehemalige Leistungssportler. Und am Ende. Mit 47 Jahren wird sie am Herzen operiert. Schon 2 Tage später geht sie wieder arbeiten. 10 Jahre später eine weitere schwerwiegende Operation. Danach der psychische Zusammenbruch, Therapien, Kliniken. Erst da wird ihr bewusst, ihre körperliche und ihre seelische Verfassung haben etwas mit ihrer Geschichte zu tun, ihre Geschichte in der Kaderschmiede des DDR-Leistungssports.
Da konnte ich nur unter Tränen überhaupt was erzählen, obwohl ich im Beruf konnte ich das super abspalten. Auch erstmal, ich muss es selber erstmal annähernd verstehen, dann in Worte auch fassen können, denn selbst in meinem Familienkreis ist das schwer zu vermitteln.
Der erste Schritt zur Erkenntnis war für Iris Buchholz eine Fernsehdokumentation. Die dort gezeigten Medikamente, Anabolika und Schmerzmittel erkannte sie an der Packung. Erst jetzt wurde ihr klar, dass diese in dem enthalten waren, was ihr als Minderjähriger ohne ihr Wissen und ohne Zustimmung der Eltern verabreicht worden war. Verschleiernd Vitamine und unterstützende Mittel genannt.
Was ist damals unter dem Leistungsdruck psychisch mit uns gemacht worden? Bei uns auch durch die unterstützenden Mittel in der verschiedensten Form diese Schmerzgrenze erhöht, sukzessive, ohne dass wir es merkten. Ich war ja verdammt nochmal damals stolz drauf, dass ich zum Sportclub delegiert wurde. Andere waren neidisch und auch heute Freundinnen aus der damaligen Zeit, die sagen, ach ja, und ich war so neidisch damals auf dich. Ich sage, na, heute bestimmt nicht. Das ist vorbei, ne? Nachdem ich Schritt mache und einfach so umgefallen. Kein Kardiologe weiß bis heute, warum ich wirklich einfach mehrmals so umgefallen bin.
Die ehemalige Sportlerin begab sich in stationäre psychotherapeutische Behandlung, arbeitete dort ihre Geschichte auf. Doch nicht nur die Hilfe von Medizinern und Psychotherapeuten stabilisierte die einst so starke und zuletzt so schwache Frau wieder. Auch die Betreuung durch Daniela Richter tat ihr gut. Daniela Richter ist Beraterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Landesbeauftragten für Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. 2016 beauftragte der Landtag in Schwerin diese Behörde, die vom Staatsdoping der DDR Betroffenen zu begleiten. Mittlerweile gibt es bei allen Landesbeauftragten in jedem ostdeutschen Bundesland eine solche Beratungsstelle. In Schwerin werden 265 Sportlerinnen und Sportler aus den ehemaligen drei Nordbezirken betreut. Warum das 30 Jahre nach der Wende immer noch oder erst jetzt überhaupt ein aktuelles Thema ist, begründet Daniela Richter so.
Na, ich glaube, es braucht immer auch einen Abstand, um solche Sachen zu begucken, einfach individuell, aber auch gesellschaftlich auf jeden Fall. Und dann kommt natürlich hinzu, dass die Krankheiten oft auch dann erst aufgetreten sind, beziehungsweise sie sind schon vorher aufgetreten, aber sie konnten gut kompensiert werden, also wurden gut kompensiert. Oder man brachte das gar nicht in Zusammenhang.
Das Problem ist, den meisten Sportlerinnen und Sportlern, die jetzt in die Beratungsstellen kommen, ist lange nicht bewusst gewesen, dass auch sie zu den Betroffenen gehören. Schließlich waren sie doch noch Kinder oder Jugendliche und hatten wissentlich nichts eingenommen. Doch in einigen Sportarten und in bestimmten Clubs wurden, so legte es der sogenannte Staatsplan 14.25 fest, auch schon minderjährigen Sportlern verschiedenste Substanzen verabreicht, um den unerbittlichen Trainingsplan erfüllen zu können. Sich darüber klar zu werden, ist ein schmerzhafter Prozess. Gemeinsam kann man ihn besser bewältigen. So treffen sich 40 ehemalige Athletinnen und Athleten aus den Nordbezirken regelmäßig in der Selbsthilfegruppe, die von Daniela Richter in Schwerin betreut wird.
Und daran merkt man einfach auch, wie hoch der Bedarf da ist und wie lange die auch auf diesen Geschichten und diesen ganzen Gegebenheiten auch gesessen haben, ohne jemals mit jemandem drüber zu reden. Ich hatte auch einige Sportler, die gesagt haben, ich glaube, noch nicht mal mein Ehepartner weiß umfangreich, was ich ihnen heute das erste Mal erzählt habe. Und das finde ich dann immer schon erschreckend.
Die Ursachen dafür liegen tief. Sie haben vor allem mit Scham zu tun, erfuhr Daniela Richter bei ihren Beratungen.
Mit der Scham, dann stigmatisiert zu werden in der Form, ja, du wolltest das ja, oder das war ja auch was Gutes, warum beschwerst du dich jetzt? Und dann ist es natürlich auch, ich muss alleine zurechtkommen. Also ne, man konnte sich damals keinem anvertrauen, warum sollte es heute anders sein? Und dann ist es auch häufig so, dass man hört, naja, es versteht ja keiner.
Berlin, 3. Mai 1978. Im Moment könnte ich wirklich alles wegschmeißen. Beim Training klappt einfach nichts mehr. Wir sind zwar von unserer Trainingsgruppe die Schnellsten, aber wir sind trotzdem nicht zufrieden.
Letzten Endes ging es nur darum, Druck, Druck, Druck. Und in den Briefen, die ich jetzt eben da dann nachgelesen habe, habe ich gedacht, Mann, du hast damals ja schon maximalen Burnout gehabt. Du warst ja völlig neben der Rolle schon, ne? Weswegen du dann nachher auch aufhören wolltest. Ich bin... Eben, ich habe Rückenschmerzen, Magenschmerzen und so gekriegt und ja, das wurde alles abgetan, das geht weiter.
Gestern war ich nochmal beim Arzt. Er meint, dass ich objektiv wieder gesund bin. Es war wohl eine chronische Magenschleimhautentzündung. Sowas auf so lange Zeit kommt mir ein bisschen seltsam vor. Als ich sagte, dass es doch auch eventuell eine Nervensache sein könnte, blödelte er gleich rum, dass ich mir das gar nicht erst einreden brauche. Naja. Letztendlich kam heraus, dass ich jetzt versuche, das Training wieder aufzubauen und in 14 Tagen wieder voll drin stehe. Da hätte ich heulen können.
Der psychische Zusammenbruch kommt bei der ehemaligen Ruderathletin Iris Buchholz 40 Jahre, nachdem sie diese Briefe schrieb. Im Schweriner Krankenhaus wird sie von Dr. Jochen Buhrmann betreut, dem Chefarzt der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Jochen Buhrmann arbeitete gemeinsam mit seinem inzwischen verstorbenen Kollegen Harald Freiberger und Doktoranden der Universität Greifswald an der Studie Erkrankungshäufigkeit bei begutachteten DDR-Kaderathleten. Schon in den 90er Jahren gab es wichtige Studien zu Doping-Folgeschäden. Dort ging es jedoch vor allem um körperliche Schäden. Jochen Buhrmann ist einer der Vorreiter unter den Medizinern, die den Blick erweitern.
Und gerade die psychischen Folgeschäden sind eben unterschätzt. Einmal, weil sie wenig bekannt sind, weil wenig Augenmerk darauf gerichtet wurde und weil die Sportbetroffenen selbst bislang der Auffassung sind, dass all ihre Schäden letztendlich organische Schäden infolge des Dopings mit unterschiedlichsten Substanzen. Die Anabolika sind ja nur eine Substanzgruppe, wenngleich die am meisten gegeben wurde, mit denen in Zusammenhang stehen. Und nicht, dass die psychologischen Rahmenbedingungen für sich genommen schon traumatisierend genug sind, um die jetzige psychische Verfassung zu erklären.
Von den 57 begutachteten Sportlern, 33 Frauen und 24 Männer im Durchschnittsalter von 53 Jahren, haben 70% in ihrem bisherigen Leben unter Depressionen gelitten.
Auch wiederum auffällig ist das Ausmaß, die Häufigkeit der posttraumatischen Belastungsstörungen, also Patienten, die wesentliche psychische Traumatisierung erlitten haben, durch die Zeit im Leistungssport und durch die Bedingungen im Leistungssport der DDR. Und zwar sind das über alles Männer und Frauen 17,5%. Und das ist weit, weit höher als im Bevölkerungsdurchschnitt. Da spricht man von höchstens 3%. Diese 17,5%, die wir errechnet haben, sind schon eine sehr große Belastung.
Viele der ehemaligen Sportlerinnen und Sportler sind heute dauerhaft arbeitsunfähig aufgrund physischer und psychischer Erkrankungen. Durch das Dopingopferhilfegesetz, das Ende 2019 auslief, konnte von den Betroffenen eine einmalige finanzielle Hilfe in Höhe von 10.500 Euro beantragt werden. Ähnlich dem Fonds für Heimkinder ist das eine Art moralische Anerkennung der Schäden. Auch Kathi Pohl bekam diese Summe zuerkannt. Die ehemalige Volleyballerin des SC Traktor Schwerin, die als Verwaltungsangestellte in Berlin arbeitete, ist bereits mit Mitte 40 voll erwerbsunfähig. All die Operationen, denen sie sich unterziehen musste, kann sie kaum zählen. Die 10.500 Euro sind ihr eine Hilfe, stellen aber keine Entschädigung dar.
Das empfand ich schon als wohltuend, dass man zunächst einmal schon mal ernst genommen wird. Ernst genommen als Dopingopfer. Und da dachte ich, das klingt erstmal gut als Summe, aber ich bin jetzt 22 Jahre von meinem normalen Renteneintritt entfernt. Mir fehlen 22 Jahre meines Arbeitslebens. Und wie wollen die Verantwortlichen das wieder gut machen? Die Verantwortlichen sind bereits im Sicheren. Und leider sind das alles Krankheiten, die nicht abheilen.
Ebenso wie die Schweriner Ruderin Iris Buchholz wurde Kathi Pohl weder von Trainern noch von Ärzten über den tatsächlichen Inhalt des Vitamincocktails aufgeklärt. Natürlich auch nicht die Eltern der damals 15-Jährigen. Sie erfuhr die Wahrheit, als sie für ihren Rentenantrag von einem Neurologen begutachtet wurde. Zufällig hatte der früher mit dem Leistungssportsystem zu tun.
Er sagte, nachdem er lange überlegte, ihm schon einige Fragen beantwortet hatte, sagte er, Sie waren am Sportclub Traktor Schwerin? Ich sagte, ja. Er sagte, ach so, dann haben Sie gedopt. Ich sage, ich habe niemals gedopt. Sagt er, Sie können sich sicher sein, wenn Sie sagen, Sie haben nicht gedopt, dann wurden Sie gedopt. Ich war an der Universitätsklinik Rostock beschäftigt. Wir waren für den Sportclub Traktor zuständig. Gehen Sie mal mit solcher Erkenntnis aus so einem Gespräch wieder heraus. Ihr Leben ist anders.
Die ehemalige Volleyballerin fand in ihrer Not beim DOH Unterstützung, der Dopingopferhilfe, einem Verein, den es seit 20 Jahren gibt. Das Wichtigste für sie war zu spüren, ich bin nicht allein mit meinen Problemen und meiner Geschichte. Anderen ging es ähnlich. Das alles hatte System und ich war ein Teil davon.
Diese Unbarmherzigkeit, wenn man Schmerzen angab, die nicht normal waren. Schmerzen waren normal für uns. Also ich sage mal für mich. Ja? Aber ich sage auch heutzutage, also wenn ich mich heutzutage mit Sportlern unterhalte, kommt diese Meinung auch so herüber. Schmerzen waren normal und es gab unnormale Schmerzen. Aber es wurde nur sehr widerwillig nachgegeben, damit er dich zum Arzt schickt. Und wir sind auch selbstständig zum Arzt gegangen, aber nur wir hatten immer Angst, dass wir vom Trainer diesbezüglich, und wenn es Körpersprache gewesen ist, negative Rückmeldungen bekommen haben. Und wir hatten starken Respekt vom Trainer.
Permanente Entwertung ist in vielen Sportarten an der Tagesordnung gewesen. Herabsetzung, Herabwürdigung, Beschimpfungen. Mein Eindruck ist, dass viele Trainer auch persönlich gekränkt reagieren haben, wenn in der Tagesform oder insgesamt die anvertrauten Sportlerinnen und Sportler nicht die gewünschte Leistung erbracht haben.
So erlebte es auch Iris Buchholz beim Sportclub Dynamo Berlin täglich.
Einmal war ich so stolz, dass ich da gelobt wurde vom Bundestrainer, der hieß ja damals Verbandstrainer, genau. Zu 99% war ich grottenschlecht und unzureichend. Und wenn man das jahrelang hört, ne, obwohl man eben auch gute Leistungen bringt, ne, aber es zählte nur der Sieg. Und das hat sich auch leider doll eingeprägt. Ne? Selbstzweifel, Selbstkritik, da bin ich super drin. Also auch heute noch. Dass ich bin nie gut genug.
Und es kam dann eben auch zu drastischen Konsequenzen, dass Kinder bestraft wurden, wenn sie ihre geforderte Leistung nicht erbracht haben, indem sie am Wochenende nicht ins Elternhaus fahren durften, während alle anderen weg waren. Es gibt auch eindeutige Berichte, aber auch Hinweise in Stasi-Unterlagen, dass zersetzende Maßnahmen gegen das Elternhaus gefahren worden sind, um eben den uneingeschränkten Zugriff auf den jeweiligen Sportler haben zu können und den schützenden Einfluss der Eltern auszuschließen.
Denn welche Eltern hätten toleriert, dass Gaben des Dopingmittels Oraltorinabol kombiniert mit der teilweise dauerhaften Verabreichung von Schmerzmitteln das Schmerzempfinden ihrer Kinder derart herabsetzen würde, dass sie die harten Trainingsmethoden überhaupt überstanden? Nur so konnte bis über die körperlichen Grenzen hinaus trainiert werden. Körperliche und seelische Schäden wurden von den Verantwortlichen dabei billigend in Kauf genommen. Bis heute leiden 63% der in der Studie begutachteten DDR-Athleten unter Schmerzstörungen. Kathi Pohl gehört dazu.
Ich habe sowas nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, ich mach das nicht mit. Zum Beispiel Feldabwehr auf Schlackeboden. Es ist wie so ein Soldaten-Armeeplatz, wo die Soldaten drauf marschieren, haben wir trainiert und Feldabwehr gemacht. Heißt, wir sind nach Bällen gesprungen und haben diese Rollen gemacht, um den Ball zu erwischen. Und da ist jeder mit Meter lang auf dem Schutt gerutscht. Wir haben immer Schleifwunden gehabt, ja, verbundene Hände. Hüften, natürlich schlägt man auf die Hüften auf und es hat keiner gewagt, sich irgendeiner Anweisung zu widersetzen.
Massenhaft wurden in der Wendezeit in den Sportclubs Unterlagen vernichtet. Und Gesundheitsämter müssen die Dokumente nur 30 Jahre aufbewahren. Deshalb verwendet man in der Aufarbeitung solcher Fälle sogenannte Systembelege. Basierend auf der Auswertung von Stasi-Akten, Treffberichten und Dokumenten, die das planmäßige Doping in bestimmten Sportarten an Elite-Sportclubs belegen.
Dann ist zum Beispiel klar, dass ein Sportler der Sportart XY im Sportverein Z natürlich keine Ausnahme bildet, wenn der ganze Kader gedopt worden ist, selbst wenn für ihn individuell keine Unterlagen mehr zu finden sind. Aber die Zugehörigkeit zu der Altersklasse in der Zeit, in die Sportart, in diesem Verein, hat dann einfach der Systembeleg abgesichert.
Keine individuellen Akten, ehemalige Ärzte und Trainer, die nicht reden und auch im Nachhinein nicht aufklären wollen. Die Ungewissheit macht vielen ehemaligen Sportkadern zu schaffen. Dazu der Vorwurf, sie seien Trittbrettfahrer und wollten nur das Geld. Vanessa Salata, Sozialarbeiterin beim Dopingopferhilfeverein in Berlin, widerspricht.
Bei meiner Arbeit habe ich einfach festgestellt, dass diese Vorwürfe völlig haltlos waren, weil sich eben so viele Menschen gemeldet hatten, denen es wirklich schlecht ging. Und die andere Sache ist auch noch, dass unsere Arbeit ja hier viel komplexer ist, als dass es nur um finanzielle Zuwendung geht, sondern wir haben ja alle möglichen Hilfen, also von Therapeutensuche bis zum Beispiel kosmetische Haarentfernung. Also Frauen, die von Hirsutismus immer noch 30 Jahre später betroffen sind, also Bartwuchs im Gesicht oder einfach mal zuhören, ne? Also den Geschichten zuhören, das ist ganz, ganz vielfältig und hat eigentlich nur zum Teil eben mit finanziellen Zuwendungen zu tun. Es geht eher darum, den Menschen zu zeigen, wie man jetzt vielleicht noch ein schönes Leben haben kann oder ein besseres Leben. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Vereins.
Tina Jürgens, eine ehemalige Turnerin aus Berlin, setzt sich bei der Dopingopferhilfe ehrenamtlich für die Betroffenen ein. Ende 2019 ist das zweite Dopingopferhilfegesetz ausgelaufen. Tina Jürgens weiß, dass es noch viele Betroffene gibt, die bisher noch nicht in der Lage waren, sich ihre Geschichte zu stellen. Deshalb fordert ihr Verein eine Entfristung des Gesetzes.
Wir möchten, dass die Leute weiterhin in der Lage sein können, Anträge zu stellen auf Entschädigung. Und wir möchten auch, dass es sowas wie eine entsprechende Opferrente auch für ehemalige Sportler gibt, für die schweren Fälle.
Auch die Landesbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur unterstützt derzeit mit Musterklagen zwei schwer beeinträchtigte Sportler, die eine solche Opferrente beantragt haben. Es sind Fälle wie jener der Volleyballerin Kathi Pohl. Aus ihrem seelischen Tief konnte sie sich mit Hilfe der Gespräche bei der Dopingopferhilfe in Berlin emporarbeiten und macht jetzt sogar selbst ehrenamtlich im Vorstand mit, geht an Schulen, um für Aufklärung zu sorgen. Den Begriff Dopingopfer, überhaupt Opfer, lehnt sie inzwischen für sich ab.
Ich empfinde mich als Sportgeschädigte, weil der Missbrauch an eigentlich fast allen Einflussbereichen passiert ist. Durch Training oder Manipulation oder Druck und Dopingmittel, die uns zu Maschinen gemacht haben. Also ich sehe mich als Sportgeschädigter.
Was wir ganz oft erfahren, ist in der Arbeit mit Betroffenen, wenn sie verstehen, dass es eine systemische Gewalt, ein systemischer Missbrauch war, ja, dass es keine individuelle Geschichte an sich ist, sondern dass das System hatte, dass sie diese Erleichterung verspüren und sich einen Teil ihrer Identität zurückholen, weil die immer das Gefühl hatten, die sind nicht richtig. Ja, ich funktioniere nicht richtig, irgendwas stimmt mit mir nicht. Aber glauben, sie sind selbst schuld. Und in dem Moment, wo sie verstehen, dass sie missbraucht worden sind von diesem Staat, können sie auch eher wieder sagen, okay, dann kann ich mir auch mein Leben wieder zurückholen. Dass sie das schaffen, vom Opfer zum Überlebenden zu werden und ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen.
26. November 1978. Liebe Mutti, lieber Vati, eigentlich gibt es hier nichts Besonderes. Am Freitag habe ich dem Arzt gesagt, dass das Training meinem Rücken nicht gut tut. Da hat er mir 14 Tage Teiltraining verschrieben und jeden Tag muss ich zur Sprechstunde. Jedenfalls haben sie mir heute gesagt, dass sie mich nicht einfach gehen lassen. Wenn ich von mir ausgehe, dann müsste ich eben damit rechnen, dass mir jede Unterstützung entzogen wird. Das hatte ich auch erwartet.
Die Schweriner Ruderathletin Iris Buchholz wird mit 18 Jahren aus dem Kader ausdelegiert, wie es hieß. Ohne weitere ärztliche Begleitung, ohne die Möglichkeit abzutrainieren. Obwohl sie ihr Abitur mit 1 abschließt, bekommt sie keinen Studienplatz. Jegliche Fürsorge und Hilfe wird ihr verweigert. Vater Staat ist beleidigt. Er entzieht dieser jungen Frau, die sich zum Lob der DDR für seine Ehre krank geschuftet hat, seine Liebe.
Also das ist so komplex, auch das anzusprechen. Und zu oft auch die Erfahrung, dass es von den damals Verantwortlichen auch negiert wird. Voraussichtlich wird das erst mit dem Generationenwechsel nach und nach passieren, ne? Dass so diese persönlichen Betroffenheiten dann immer weniger werden, dass das damit dann so umschwenken wird und die Geschichtsbetrachtung dann nach und nach ein bisschen anders laufen wird. So ist das ja eigentlich mit allen geschichtlichen Prozessen.